Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch ein in die Lösungen der Green Economy. Und heute mit dem Gründer und Geschäftsführer von Rocket Home, Yüksel Sermazac. Grüße dich. Hallo Yüksel.
Hallo David. Vielen Dank für die Einladung.
Obligatorische Einstiegsfrage ganz kurz. Was macht ihr denn?
Ja, also wir machen klimaschonende und digitale Immobilien. Unsere Kunden sind Projektentwickler, Bestandshalter, die im Neubau wie auch in der Sanierung ihre Gebäude energieeffizienter und digitaler ausstatten wollen.
Herzlich willkommen zum Rettungsring der Woche, unserer wöchentlichen Quelle der Hoffnung in diesen stürmischen Zeiten der Klimakrise. Der Rettungsring ist, dass eigentlich jetzt schon über die Hälfte der Befragten von ihrem potenziellen Arbeitgeber erwarten, dass er auf Nachhaltigkeit achtet. Und bei rund 10% der Jobsuchenden hat das sogar Priorität. Also Nachhaltigkeit ist wichtiger gewichtet als zum Beispiel Gehaltsfragen. Und dazu ist auch die Climate Tech Talents, der Partner unseres Rettungsrings der Woche, gestartet. Die Climate Tech Talents ist eine Personalberatung, die sich für alle Unternehmensphasen und Unternehmensgrößen engagiert und dort insbesondere im Bereich Executive Search, Professional Recruitment und HR Advisory Menschen in die richtigen Unternehmen vermittelt. Hier insbesondere Young Professionals und erfahrene Executives. Besten Dank an unseren Partner, die Climate Tech Talents. Informationen und erste Angebote können abgeholt werden und abgerufen werden unter help@climatetechtalents.com. Also ihr seid in der Schnittstelle der Digitalisierung unterwegs. Wie würdest du denn insgesamt deinen Markt bezeichnen? Also mit welchen KPIs schaut ihr auf euren Markt drauf?
Ja, also wir schauen uns natürlich die Neubauquote an, einerseits, andererseits aber auch die Modernisierungs- und Sanierungsquote. Und abhängig davon wissen wir, wie groß unser Markt ist und wie schnell wir auch skalieren können.
Wie hoch sind denn gerade die Sanierungsquoten und Raten im Bereich des Altbaus und die Raten des Neubaus?
Ja, das kann man leider nicht auf eine Zahl herunterbringen. Was man aber sagen kann, ist, dass Modernisierung und Sanierung ein Riesenthema in Deutschland ist. Wir wissen ja, dass Deutschland ein Mieterland ist, aber auch die Bauten schon sehr viele Jahrzehnte alt sind. Wenn man sich also die Nachkriegsgeschichte ansieht, dann wissen wir auch, dass der Neubau von damals heute sehr alt ist. Und daher ist der Bereich Sanierung und Modernisierung das große Thema unserer heutigen Zeit. Neubau ist natürlich auch sehr spannend. Die berüchtigte Zahl von 400.000 Neubauwohnungen kennt jeder. Mal sehen, ob es jetzt unter 100.000 oder etwas über 100.000 in diesem Jahr werden und in den nächsten Jahren. Aber ich bin da positiver Dinge, dass dort auch der Markt sehr stark wachsen wird.
400.000 Wohnungen, das ist ja die Zahl, die sich die Bundesregierung, beziehungsweise um genauer zu sein, die SPD ja auch gesetzt hat im letzten Koalitionsvertrag, also um innerhalb der Regierungszeit, die ja 25 zu Ende geht, eben diese 400.000 Neuwohnungen zu schaffen. Wir reden ja deswegen über Sanierungsraten und auch Neubauten, weil es ja jetzt nicht per se darum geht, und da gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein, was ihr überhaupt macht, aber es geht jetzt nicht per se darum, dass wir einfach mal ein bisschen mehr sanieren, sondern es geht ja eigentlich darum, dass wir den Gebäudebestand sehr viel energieeffizienter machen und auch dekarbonisieren. Deswegen sind diese Raten ja sehr, sehr wichtig. Habe ich das noch richtig im Kopf, dass wir beim Sanierungsanteil ungefähr noch bei so 2% liegen pro Jahr? Ist das ungefähr der Richtwert noch oder hat sich das verändert?
Genau, der Durchschnitt ist tatsächlich in der Größenordnung, wobei wir natürlich uns auch Segmente ansehen und daher der Durchschnitt nur ein Trendbarometer ist. Wir sehen aber schon, dass große Bestandshalter dort massiv da was tun müssen und wir gehen auch davon aus, dass die Sanierungsquoten bei den Bestandshaltern, also den großen Vermietern, oder mittleren Vermietern, die mehr als 4.000 Wohneinheiten haben, bis zu 500.000 Wohneinheiten bei einer Vonovia, dass da diese Quoten auch sich erhöhen müssen. Und da ist die Frage, ob die Rahmenbedingungen sich daran oder da gegeben sein werden, um dass es auch passiert.
Trotzdem müssen wir in Erinnerung rufen, dass bei einer Sanierungsrate von 2% wir ungefähr im Durchschnitt natürlich jetzt, das sind nur rein statistische Werte, 50 Jahre brauchen, um einen kompletten Gebäudebestand in Deutschland quasi durchzusanieren. So viel Zeit haben wir nicht, um die CO2-Neutralitätsziele bis 2045, so hat die Bundesregierung das Gesetz, um diese zu erreichen. Und wenn man sich die aktuellen Weltklimaberichte anschaut, müssen wir noch sehr viel früher CO2-neutral werden. Das heißt, da ist wirklich unglaublich viel Tempo gefragt bei der Sanierung. Wo siehst du denn die größten Hebel, um diese Sanierungsquoten und vielleicht auch den ökologischen Neubau, den energieeffizienten Neubau, um diesen zu beschleunigen? Wo sind die Barrieren und was sind die großen Hebel?
Ich glaube, die politischen Rahmenbedingungen sind ein Aspekt, der im Bereich Förderung von Neubau wie auch Modernisierung den größten Hebel aus meiner Sicht darstellen wird. Da existiert ja schon einiges an Instrumenten, die wirken. Aber ich denke, in der Zukunft wird es noch ein paar andere Instrumente geben müssen, damit das Ganze noch schneller geht. Das andere ist, dass die Nutzer von Immobilien, also Wohnimmobilien, dass die natürlich auch mitgenommen werden müssen. Wenn wir heute zum Beispiel, das sehen wir im Neubau oder wenn man heute eine Wohnung verkaufen will, dann ist das heute sehr, sehr schwer. Man muss heute mit Argumenten kommen wie Klimaeffizienz, Digitalisierung, damit überhaupt Eigentümer Geld in die Hand nehmen und in die Immobilien investieren. Also die diese Zinsen und die schwierigen Finanzierungsumfelder auch wahrnehmen können. Und da setzen wir an, dass wir sagen, es muss spannender für die Nutzer der Immobilien, der Eigentümer werden, aber auch für die Mieter in Form von niedrigen Betriebskosten und besseren Komfort und Energieeffizienz. Und das kombiniert mit politischen Rahmenbedingungen, die für Investoren und Verwalter, für Mieter das attraktiv machen, auch zu modernisieren, neu zu bauen. Das macht in Summe ein Paket, was dazu führen wird, dass der Neubau angekurbelt wird und die Modernisierung auch an der Stelle.
Du hast ja gerade schon eingangs erwähnt, dass Deutschland ja eher ein Mietermarkt oder Vermietermarkt ist. Das heißt, wir sind sehr stark geprägt von Eigentümern, die ihre Einheiten vermieten und dann meistens ja dann auch mehrere Einheiten. Hat das aktuelle Zinsumfeld denn gerade einen negativen Einfluss auf die Sanierungs- und auch Neubauraten? Zinsen steigen, die Assetklasse Immobilien wird vielleicht deswegen unattraktiver?
Definitiv. Also das sehen wir ja faktisch in den Zahlen. Was die Leerstandsquoten angeht, jetzt im Büroimmobilienbereich zum Beispiel, aber auch im Wohnimmobilienbereich, wie viele fertiggestellte Immobilien verkauft werden. Also wir haben ja tatsächlich Raten, wo, ich sag mal, 30-70% der fertiggestellten Wohnungen noch nicht verkauft oder vermietet nicht, aber verkauft sind. Das Mietgeschäft funktioniert aber zu deutlich höheren Preisen. Die Mietpreise sind sehr, sehr stark angestiegen. Und der Markt funktioniert aus einer Vermieterperspektive, aber der Verkaufsmarkt, der leidet und damit einhergehend auch die Anbieter, die heute kaum, also die auch fast jede Woche, geht ja auch eine pleite. Also die müssen schon teilweise ums Überleben kämpfen. Da rede ich nicht von Signa, nur.
Ja, jetzt gehen wir mal kurz ein bisschen tiefer rein, was ihr denn überhaupt macht. Also was ist denn euer Werteversprechen?
Also wir setzen an dem Punkt an, wo die Immobilie attraktiver für die Käufer und die Mieter wird. Das heißt, wir machen Immobilien energieeffizienter, digitaler. Das heißt aus unserer Sicht Energie, dass wir Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Ladeinfrastruktur und in die Gebäude reinbringen und im Bereich digitale Module Anwendungen wie smarter Zugang, also digitale Schließsysteme oder Smart Home, wo man Thermostate in den Wohnungen steuern kann oder die Beschattung, die den Sonnenschutz entsprechend steuern kann. Das bringen wir in die Immobilien rein auf einer ganzheitlichen Property Management Plattform, so dass der Nutzer der Immobilie was davon hat, der Vermieter der Immobilie durch eine höhere Attraktivität auf was hat und dass die Verwalter auch mehr Energie oder Betriebseffizienz der Immobilie haben. Und diese Property Management Plattform, das ist ein Produkt, was wir geschaffen haben, eine Softwareplattform, wo diese IoT-Module laden, Solar, Wärmepumpen, Thermostate, Zugangssysteme und andere Anwendungen ja integriert werden können und betrieben werden können.
Das heißt, ihr habt eine digitale Plattform, ihr habt eine digitale Lösung für jegliche Art von Gebäude. Das kannst du vielleicht auch gleich nochmal kurz erläutern, ob das jetzt rein für den Endkonsumenten, also für die Wohnungseinheiten ist oder auch für Gewerbeimmobilien. Aber ist es genau diese Verknüpfung, die ihr herstellt von existierenden Technologien in den Gebäuden, wie eine Solaranlage, eine Ladeinfrastruktur, oder liefert ihr dann sozusagen dann auch dann die PV-Anlage gleich noch mit?
Genau, also wir sind ganzheitlicher Dienstleister. Wir bringen originär unsere Softwareplattform mit rein, aber mit der Connectivity zu diesen IoT-Modulen. Und diese IoT-Module wie eine Solaranlage oder eine Ladeinfrastruktur lassen wir von unseren Dienstleistern errichten und teilweise auch betreiben. Natürlich mit einer Connectivity zu unserer Plattform. Das ist eigentlich der Regelfall im Neubau. Im Bestandsbau haben wir häufig die Situation, dass bestehende Dienstleister für diese IoT-Module wie Laden, PV, Wärmelösungen schon da sind. Die würden wir dann integrieren. Also im Kern aber verstehen wir uns als ganzheitlicher Anbieter, der diese Planungsprozesse übernimmt. Also Plan, Build, Operate. Und im Bereich Bild diese ganzen Themen umsetzt und Operate auch den Betrieb und die Weiterentwicklung und Wartung übernimmt. Einen ganzheitlichen Ansatz.
Gut, das heißt, wenn es den Nachfrager gibt, der erstmal noch gar nichts hat, was vielleicht beim Neubau der Fall ist, vielleicht auch bei der einen oder anderen Sanierung, dann liefert ihr alles quasi schlüsselfertig mit euren Partnern. Was ist denn mit demjenigen, der schon vielleicht eine Photovoltaikanlage hat und vielleicht schon eine Wärmepumpe, sich jetzt aber vielleicht nochmal eine Ladeinfrastruktur fürs Elektroauto laden möchte, vielleicht noch einen Batteriespeicher einbauen möchte? Bietet ihr also quasi auch so Hybridlösungen an, dass ihr sagt, okay, ich integriere deine existierenden Technologien, also ihr seid Schnittstellen offen sozusagen, und ihr bringt dann noch das mit, was noch fehlt?
Ja. Besser hätte ich es nicht sagen können. Also offene Plattform, ganz klar. Wir haben eigene Dienstleister, wenn die benötigt werden. Ansonsten integrieren wir die bestehenden Komponenten rein. Und es ist ein modulares System. Das heißt, nur die Module, die notwendig sind, werden dort integriert. Natürlich würden wir die bestehenden Module, wie eine bestehende Wärmepumpe oder Wärmelösung, es gibt leider zu wenige Wärmepumpen heute im Markt, aber die bestehenden Wärmelösungen würden wir dann über Heizungsmonitoring-Tools dann in die Plattform integrieren und damit eine ganzheitliche Sicht für den Verwalter, Vermieter schaffen und eine ganzheitliche User Experience für den Mieter oder Nutzer der Immobilie. Und das tatsächlich in diesen drei Segmenten, die du auch vorhin genannt hattest, beiläufig im Bereich Wohnimmobilien, Quartiere, so ein Lösungsbereich. Der zweite Lösungsbereich sind Wirtschaftsimmobilien, also Logistik, Retail und andere sogenannte Assetklassen. Und der dritte Bereich sind Einfamilienhäuser, wo wir über Home Energy Management Systeme reden, also die Verknüpfung der energetischen Anlagen in einem Einfamilienhaus aus einer Eigentümerperspektive. Das sind so die drei Segmente, die wir haben.
Jetzt gibt es natürlich Hersteller, die von der Hardware-Seite kommen. Wenn ich mir jetzt mal Wärmepumpen von Stiebel anschaue, wisst man vielleicht auch. Oder es gibt Anbieter wie 1,5, die mit einer Solaranlage reinkommen, auch ein eigenes digitales System noch haben. Sonnen, die mit einer Batterie früher gestartet sind, auch eigene Plattformen haben. Sind die denn offen dann für euch, beziehungsweise könnt ihr die mit integrieren? Oder gibt es von der Seite, also von Wettbewerbern oder vielleicht auch Teilwettbewerbern, die sind denn manchmal auch nicht allumfassend im Markt tätig, wie ihr das seid, und da gibt es da auch Schnittstellenbarrieren, dass ihr eigentlich gar nicht dann doch nicht alles integrieren könntet, wenn ihr wolltet?
Also die ideale Welt der Interoperabilität gibt es tatsächlich nicht. Du hast auch einige Wettbewerber von uns genannt, also im Bereich Einfamilienhäuser, da bietet zum Beispiel die 1,5 Grad Photovoltaikanlage mit Ladeinfrastruktur, aber auch mit Wärmepumpe perspektivisch, integriert in ein Home Energy Management System, was die Heartbeat nennen, mit einem dynamischen Tarif aus der Netzebene. Das ist zum Beispiel ein Produkt, wo wir sagen, das ist ein klassischer Wettbewerber. Die bieten ihre Lösung direkt an Endkunden, Einfamilienhäuser an. Und wir bieten unsere Lösung Stadtwerken und anderen Immobilienunternehmen an, damit die tatsächlich in den Wettbewerb mit einer 1,5 Grad reingehen können. Und neben 1,5 Grad gibt es eben eine Enpal, Zoller und andere Anbieter oder Sonnen, hast du auch genannt, die ein ähnliches Modell verfolgen. Aber es sind dann eher Wettbewerber unserer Kunden. Aber unsere Kunden setzen eben technologisch auf die Plattform von uns, damit die ein Substitutsprodukt in diesem Markt anbieten können.
Mhm. Wenn ihr sagt, eure Kunden, kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen? Also wer sind denn eure Kunden und in welchen Marktsegmenten seid ihr jetzt aktiv? Weil jetzt Unternehmen wie zum Beispiel 1,5, die scheinen ja nur im Eigenheimsegment unterwegs zu sein. Und wenn ich das raushöre, seid ihr ja noch in mehr Segmenten auch unterwegs.
Genau. Also wir sind jetzt 2010 gegründet, sind auch schon für 13, 14 Jahre im Markt. Und daher haben wir jetzt nicht ein Produkt für eine Zielgruppe, sondern wir haben eigentlich zwei Zielgruppen. Das eine sind Immobilienunternehmen, da unterscheiden wir zwischen Wohnquartieren und Wirtschaftsimmobilien, Gewerbeimmobilien. Und da sind die Anwendungsfälle alle ähnlich. Bei Photovoltaik redet man dann von Mieterstromprojekten, bei Ladeinfrastrukturprojekten dann integrieren wir direkt 50 Ladeboxen auf einen Parkplatz und die Wärmepumpen dort sind natürlich größer dimensioniert und das Ganze geht in ein Quartiers-Energiemanagementsystem hinein, ein CAMP-System. Das ist ein Segment, wo wir auch, ich sag mal, eine marktführende Stellung auch in Deutschland mindestens haben. Im Bereich Einfamilienhäuser, das ist das zweite Segment, wo wir aktiv sind. Da reden wir von einem Home-Energy-Management-System und da gehen wir über den Kanal von Stadtwerken und Energiedienstleistern. Und die Stadtwerke haben hier die aktuelle Situation, dass das Einfamilienhaussegment von 1,5 Grad, Enpal und vielen anderen Anbietern massiv angegangen wird. Energetisch sind das ja bisher ja alles Kunden der Energieversorger. Und also ein Kunde, der von 1,5 Grad gewonnen wird, der wird wenig Energie und Energiedienstleistung von dem regionalen Stadtwerk mehr beziehen. Und damit haben die eine klassische Wettbewerbssituation. Und das ist unser Geschäft, dass wir diesen Stadtwerken, davon gibt es ja auch einige, 800, 900 Stück in Deutschland, die Möglichkeit geben, mit einem Home Energy Management System der Rocket Home ein ähnliches Produkt wie eine 1,5 Grad anzubieten, was sie mit ihren Tarifen, idealerweise auch dynamischen Tarifen, verknüpfen können und dann eine regionale Energiedienstleistung dort anbieten können. Und das sind so die beiden Segmente, die wir haben, die sich aber historisch entwickelt haben. Von den Fähigkeiten, Kompetenzen sind das aber ähnliche Kompetenzen, die beide Segmente bedürfen.
Das heißt, ihr habt eigentlich ein White-Label-Produkt dann im Markt und seid gar nicht so sehr als Endkonsumentenmarke dann bekannt.
Exakt. Also Rocket Home ist eine klassische B2B-Marke. Ich bin kein Fan von White-Label, weil ich der festen Überzeugung bin, dass sowas nicht funktioniert. Wir machen passgenaue Lösungen für unsere Kanalpartner, unsere Kunden. Und weil ich der festen Überzeugung bin, dass ein Unternehmen mit mehreren hunderttausend Wohneinheiten eine andere Lösung braucht als ein Unternehmen mit 2.000-3.000 Wohneinheiten und ein Stadtwerk, was in einem Einfamilienhaussegment unterwegs ist, auch dort ein anderes Produkt braucht. Also passgenaue Lösungen für Kunden, die an der Schnittstelle zur Immobilie agieren. Das ist eigentlich der richtige Begriff.
Aber wenn ich jetzt als Endkonsument in einer Stadt lebe, deren Stadtwerke jetzt euch noch nicht als Anbieter hat, kann ich trotzdem auf euch als Lösungsanbieter zukommen oder muss ich dann erst warten, bis meine Stadtwerke eure Lösung mit im Portfolio hat?
Das geht tatsächlich nicht. Also wir sind reiner B2B-Anbieter. Wir haben natürlich B2B2C-Produkte, aber die sind zugänglich über unsere Kanalpartner und das sind in der Regel Immobilienunternehmen oder Stadtwerke.
Gehen wir noch mal ein bisschen euer Produkt noch mal rein. Also du hast das gerade so ein bisschen nebenher erwähnt, dass ihr ja, über eine IoT-Plattform, die Photovoltaikanlage, die Ladeinfrastruktur, die Batterie, die Wärmepumpe. Also im Prinzip alles miteinander verknüpft. Was kann man denn für Daten dort rauslesen und was wird gesteuert und wie steuert ihr das?
Ich denke, aus einer Endkundenperspektive wird das am deutlichsten. Also über unsere Apps, nehmen wir mal ein Wohnquartier mit 300, 400 Wohneinheiten und man ist ein Mieter davon. In dieser App, mit dieser App kommt man an sein Haus, kommt durch die Hauseingangstüre über die App rein oder über ein FOB, so kleine Schlüsselanhänger. Man kommt dann durch die Wohnungstür oben raus, kann schon vorab seine Heizung voreinstellen, dass wenn man nach Hause kommt, die Heizung an ist. Man kommt rein, dann geht automatisch die Beschattung hoch, wenn es sowas gibt. Dann kommt eine Notification von der App raus. Hier, dein Vermieter hat einen neuen Eintrag auf dem digitalen schwarzen Brett. Der nächste Ableseservice kommt dann. Ach, im Übrigen, auch Ihre Schadenmeldung ist bearbeitet. Der Handwerker kommt an dem und dem Tag. Ihr freundlicher Verwalter kann dann, wenn er oben ist, dann sagen, hier, meine Ladebox jetzt einschalten, weil ich möchte noch den günstigen Tarif, solange die Sonne da ist, nutzen, weil man eine Solaranlage auf dem Dach hat und sieht im Übrigen auch noch über die App, wie viel der Verbrauch aktuell in der Wohnung ist, -10% gegenüber dem letzten Monat und kriegt Empfehlungen, wenn Sie das und das machen, können Sie den Wert noch optimieren. Und kann dann auch noch seinen Vermieterverwalter auch noch kommunizieren und sagen, ach, im Übrigen, bei der nächsten Gartenparty hier im Hof, da bin ich gern dabei. Und ihr Angebot zu dieser und dieser Initiative nehme ich auch gern an. Und Sie sehen, dass sogenannte Quartiers-Apps, nennt man das auch, dass die natürlich sehr viele Vorteile bringen in puncto Kommunikation mit Vermietern, Verwaltern, Interaktion mit IoT-Modulen wie Laden, Zugangssystemen, Solaranlagen und aber auch Automat- oder Quartiers-Energiemanagementsystem. Also die Energieflüsse dort werden optimiert im Sinne der Benutzer. Das ist die Welt aus einer Endkundenperspektive, die so ein bisschen plastischer ist. Natürlich in Bezug auf die Verwalter ergeben sich dadurch natürlich große Effizienzgewinne, Kostenreduktion, weil diese ganzen Themen rund um Solar- und Ladeinfrastruktur und andere Themen, die kosten ja erstmal, also die Kosten gehen eher hoch. Und durch unsere Property Management Plattform schaffen wir es, dass diese Kosten tatsächlich administrierbar sind und auch tatsächlich gewisse Vorteile ermöglichen. So, und das ist so ein Stück weit beide Welten, die wir in eine Lösung integriert haben.
Wie einfach ist denn euer System zu installieren? Also jetzt an einem existierenden Gebäude, was vielleicht das eine oder andere schon hat. Wahrscheinlich braucht ihr eine gute Internetleitung, müssen noch Thermostate, irgendwelche Fühler oder was muss noch eingebaut werden?
Genau, also das organisieren wir. Also wenn jemand eine Ladeinfrastruktur braucht, dann organisieren wir die Fachplaner, die sogenannten TGAler, die entsprechend die Umrüstung bei einem Bestandsgebäude, die Ausstattung der Parkplätze, das Lastmanagement, die Hardware-Konfiguration, die Auswahl der Hardware, die Interaktion mit den Kunden und auch tatsächlich auch Energietarifabrechnung organisieren. Das ist so das Segment. Wenn ein Thermostat integriert werden muss, dann haben wir Dienstleister, die in unserem Auftrag dann entsprechend die Gebäude ausstatten. Oder es gibt auch Modelle, wo den Mietern das zum Kauf angeboten wird. Da macht das der Mieter do-it-yourself. Also da gibt es unterschiedlichste Modelle. Und heute ist das Thema IoT oder Smart Home oder Home Energy Management auch mittlerweile auch sehr breit vom Kenntnisstand, sodass wir da eigentlich keine Probleme mehr haben, was die Ausstattung wie aber auch die Annahme durch Nutzern angeht.
Ihr sitzt in Köln. Du hast gerade schon erwähnt, dass ihr jetzt 13, 14 Jahre alt seid. Was kannst du denn schon erzählen, was ihr geschafft habt in der Zeit, in all diesen Jahren? Wie viele Haushalte habt ihr ausstatten können? Habt ihr vielleicht eine andere KPI im Sinne von, weiß ich nicht, eingesparten CO2-Emissionen oder so etwas?
Ja, also wir haben knapp 300.000 Installationen schon umgesetzt. Wir sind ein Team von 50 Mitarbeitern hier in Köln sitzend, sind in 5 Ländern aktiv. Neben der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz sind wir in Italien aktiv und in Saudi-Arabien, da über einen Partner, der auch unsere Plattform dort als Lösungsplattform nutzt. Und ja, ich sag immer gerne, in den 14 Jahren haben wir eines vor allem geschafft, dass wir eine stabile, reife Lösungsplattform entwickelt haben, die 24/7 über viele Jahre läuft. Weil wenn man über Immobilien redet, dann redet man nicht über Produkte, die 1-2 Jahre Haltbarkeit haben, sondern eher 10-20 Jahre. Ne? Und wir bieten alle SLA-Leistungen an, damit auch diese Plattform auch über die Jahrzehnte auch betrieben werden und auch gesichert werden können. Das ist eine Leistung. Und die andere Leistung ist, dass wir diese Fähigkeit IoT in Kombination mit Software und in Kombination mit Energiedienstleistung vor allem so verknüpfen, dass wir das eigentlich, ja, würde selbstbewusst sagen, als einer der besten auch in Deutschland hinbekommen haben und damit auch als einer der Dienstleister gelten, auf die man setzen kann an der Stelle. Ich glaube, das sagt diese Zahl von 14 Jahren aus.
Mhm. Und euer Wachstum finanziert ihr allein durch euren Cashflow oder habt ihr auch Finanzierungsrunden in der Vergangenheit hinter euch gehabt, beziehungsweise solche noch bevorstehen?
Also wir haben jetzt einige Finanzierungsrunden hinter uns, weil wir mussten einige Jahre investieren. Das Thema war vor 10 Jahren leider nicht so reif wie heute, das muss man schon sagen. Also wir haben 1-2 strategische Investoren, einen Energieversorger, einen Hardware-Anbieter und 2 Finanzinvestoren schon mit dabei. Das aktuelle Wachstum können wir in dem bestehenden Setting gut abbilden und wir haben auch letztes Jahr dreistellig, dieses Jahr zweistellige Wachstumsraten gehabt und sind aktuell in keiner Runde drin, was sich aber sicherlich über die nächste Zeit ändern kann.
Was sind denn so eure nächsten Milestones jetzt? Worauf arbeitet ihr vor allen Dingen jetzt hin?
Also ein Thema ist das Segment Home Energy Management. Also wir waren 2017 in diesem Segment schon aktiv und haben mit großen Energieversorgern den Bereich Einfamilienhäuser abgegrast sozusagen und leider damals die Erfahrung gemacht, dass unsere Kanäle, Stadtwerke damals nicht erfolgreich waren. Also ich sag mal, ein Stadtwerk hat dann ein paar tausend Einfamilienhäuser gewonnen. Und das war zu wenig, um daraus ein erträgliches Business zu entwickeln. Das hat sich seit letztem Jahr geändert, seitdem NPAL und 1,5 Grad tatsächlich hier eine Marktpenetration hinbekommen haben. Und wir sind da ja wieder in dieses Segment letztes Jahr reingegangen und wollen dieses Home Energy Management entsprechend mit unseren Fähigkeiten aufbauen und an diesem Wachstum teilnehmen. Das ist ein Segment. Und das zweite Segment im Bereich Wohnquartiere, Immobilienunternehmen, da haben wir eine sehr, sehr gute Ausgangsposition heute. Und wir sehen auch, dass die Krisensituation im Markt einlädt, dass man, ja, ich sag mal, Chancen im Markt wahrnimmt, weil wir sehen, dass viele unserer Mitbewerber brauchen oder aber auch dadurch auch neue Kunden entstehen oder auch neue Möglichkeiten, dass wir mit Mitbewerbern auch kooperieren. Und da bin ich auch gerade dabei, Chancen entsprechend zu entwickeln und zu nutzen, weil eine These, die ich bekannt ist, dass man in der Krise die Grundlage für Wachstum für später schafft, das ist eine sehr wahre Aussage und die nutzen wir jetzt, also da orientieren wir uns auch gerade, wie wir das Spiel genau umsetzen.
Und internationales Wachstum, du hast vorhin Saudi-Arabien noch und Italien erwähnt, Saudi-Arabien ist ja total spannend, ausgerechnet dort jetzt, aber habt ihr noch andere Länder?
Also da sind wir sehr opportunistisch unterwegs, da arbeiten wir immer ausschließlich mit Partnern. und den relevanten Marktzugang haben. Und wir sind da offen für Partner in allen Regionen. Hinsichtlich der Partner haben wir ein paar Kriterien, die natürlich dann einschlägig sein müssen. Also eine gewisse Größenordnung, gewisse Vertriebspower, gewisse Manpower, die auch investiert wird. Und ja, und das, die Chemie muss natürlich auch da passen an der Stelle.
Ja, super. Das ist ja eine spannende 360-Grad-Betrachtung gewesen. Irgendein Aspekt, der jetzt noch fehlen würde, den wir noch kurz beleuchten könnten?
Ja, also wir sind ein deutsches Unternehmen aus Köln. Und sind natürlich immer auf der Suche nach interessierten Wegbegleitern. Das können einerseits natürlich wie immer Kunden sein, können aber auch Mitarbeiter sein. Ich glaube, wir haben ein sehr spannendes Themengebiet und ja, also Investoren, die natürlich nach interessanten Opportunities suchen für die nächsten Jahre. Da sind wir natürlich auch mal gerne bereit, in Gespräche reinzugehen. Ich würde da einfach den Hinweis auf die Webseite setzen, wo man auch uns kontaktieren kann und auch sich über uns informieren kann.
Sehr gut, das klingt auch fantastisch. Ihr könnt dort sicherlich einiges anbieten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für Investoren, aber auch für Kunden. Und ganz, ganz herzlichen Dank dir, Yüksel, für diese spannende Betrachtung und viel Erfolg euch. Wir werden sicherlich noch gut im Kontakt bleiben.
David, vielen, vielen Dank für das Gespräch und dir auch alles Gute.
Danke.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.